Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Deutschland verdummt. Das ist der durchaus reißerische Titel des neuen Buchs von Michael Winterhoff. Winterhoff ist Kinder- und Jugendpsychiater mit eigener Praxis in Bonn. Er diagnostiziert für unsere Gesellschaft eine Bildungskatastrophe und macht das an seinen alltäglichen Erfahrungen fest.
Die Kinder, die heute zu mir kommen, drehen sich sehr um sich, sind sehr lustorientiert, haben keinen Bock auf Schule, auf Lernen und alles, was ihnen Spaß macht, machen sie.
Was ist da schiefgelaufen, dass dieser Befund rauskommen kann?
Naja, ich bin ja Tiefenpsychologe. Grundsätzlich, wenn Kinder Auffälligkeiten zeigen, dann liegt es am System Familie oder am Gesellschaftssystem. Das heißt, ich arbeite maßgeblich mit den Eltern, nicht mit den Kindern. Die Kinder beurteile ich.
Was läuft in diesem Binnenverhältnis Eltern-Kinder schief?
Naja, 80% von dem, was wir tun, ist unbewusst. Die Eltern, die zu mir kommen, sind nach wie vor sehr engagiert, tun alles für ihre Kinder. Die Kinder sind übrigens bestens erzogen, trotzdem sehr, sehr auffällig. Aha. Also müssen die Eltern ja unbewusste Blockaden in sich tragen. Und das hat sich gekehrt so Mitte der 90er. Das heißt, vorher lagen die Blockaden der Eltern an ihrer eigenen Lebensgeschichte. Wenn man sich zum Beispiel als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man unbewusst diese Problematik auf eines seiner Kinder überträgt. Nehmen wir eine schwierige Geburt, jemand sagt, hoffentlich geht's gut, ist die Gefahr groß, dass Eltern unbewusst ihr Kind in eine Behinderung erziehen. Und seit 95 liegt es an einer veränderten Gesellschaft.
Okay, aber ich habe es trotzdem noch nicht ganz verstanden, denn Sie schildern Eltern, die zu ihnen kommen, weil sie ein Problem erkannt haben. Sie schildern Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern und diese Kinder nicht vernachlässigen. Und trotzdem ist da was richtig schiefgelaufen.
Also die meisten Eltern, die heute zu mir kommen, können ihr Kind gar nicht mehr wie früher richtig einschätzen. Das heißt, früher hätte eine Mutter gesagt, der hört nicht, der lügt, der konzentriert sich nicht. Heute kommen die meisten Eltern, weil die Schule schickt und die Eltern sehen selbst gar nicht, dass sie ein Problem mit ihrem Kind haben könnten.
Kommt noch was anderes dazu, dass wir in einer gänzlich veränderten Zeit leben und die Möglichkeiten digitaler Art letztlich von Anbeginn an auf ein Kind einprasseln?
Na, das sehe ich ein bisschen anders. Die Verantwortung der Eltern müsste da ja die sein, sich zu überlegen, ab welchem Alter überhaupt, in welcher Menge überhaupt und was Sinn macht und nicht Sinn macht. Und die Eltern, die zu mir kommen, sind zum großen Teil so irritiert, dass sie ihre Kinder auch früh in diese Geräte lassen.
Zu früh?
Viel zu früh. Also wenn ich heute Kinder im Kindesalter hätte, kann ich Ihnen sagen, ein Smartphone nicht unter 14 Jahre.
Da wären Sie aber unter der ganz exotischen Abteilung.
Ja, das mag ja sein. Aber gucken Sie mal, wir haben mal eine Zeit gehabt, da hat man sich Gedanken gemacht, was Sinn macht. Nehmen wir den Fernseher. Also als meine Kinder klein waren, ging es nur um den Fernseher. Da hat man gesagt, unter 5 Jahre gar nicht. Mit 5, 6, 7 einen Kinderfilm auf DVD, kein Zeichentrickfilm. Ab dann die Kinderstunde und der Fernseher war im Wohnzimmer, man war dabei.
Winterhoff beklagt ein dramatisch abgesunkenes Bildungsniveau in Deutschland, für das ein aus seiner Sicht leistungsfeindlicher Föderalismus mitverantwortlich ist.
Wenn ich Kinder nehme von 1990, 95, wie Sie noch geschrieben haben, und das waren ja Kinder, die Auffälligkeiten hatten, zu dem, was heute dabei rumkommt, und wenn Sie dann noch dabei sehen, wie gut begabt die sind, zum Teil ein Skandal. Wir haben in Deutschland ja in den meisten Bundesländern die Verbundschreibschrift abgeschafft. Wir haben die Rechtschreibung abgeschafft in vielen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen darf es gar keine Diktate mehr geben. Also ein Skandal. Letztendlich ist das eine Kapitulation vor den Kindern, eine Kapitulation vor den Eltern und eine Verweigerung, das Schulwesen dahingehend zu verändern, dass das möglich ist, dass die Kinder das lernen.
Es deckt sich insofern mit der Mail einer Hörerin, die sagt, erstens, ich bin Lehrerin und zweitens, wenn ich mir angucke, wie viel Prozent meiner Zeit ich wofür einsetze, dann bleiben gerade mal 20% für die Wissensvermittlung.
Ja, das wird so sein und das könnten wir ja ändern. Wenn Sie sich mal bitte vorstellen, wir sehen Kinder aus dem Kindergarten, gut begabt, gut erzogen, die können keinen Stift halten, keine Schere bedienen, ja, kennen nur lustorientiert durch den Tag zu gehen und das finde ich skandalös, weil die Eltern meinen, dass ihre Kinder gut untergebracht sind, aber in den offenen Systemen können sich Kinder nicht entwickeln.
Wir haben 2 Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die monieren, dass sie den Kindern per se eine mangelnde Motivation unterstellen und schreiben, also am Beispiel der eigenen Familie, dass dem überhaupt nicht so sei, dass auch Kinder unter schwierigen Startbedingungen sehr motiviert ins Leben gehen.
Ja, selbstverständlich. Das kenne ich ja seit über 30 Jahren. Und das ist nur abhängig vom Entwicklungsstand. Das heißt, kleine Kinder, die würden sich nur lustorientiert natürlich konzentrieren und etwas tun. Ältere Kinder würden natürlich eine Übersicht haben. Mit 5, 6 Jahren wäre man schulreif. Und diese Entwicklung, reife Entwicklung geht nur über Bindung und Beziehung. Und gerade im Kindergarten ist die Tendenz nur noch in Richtung offen und frei. Das heißt, die viele Zeit, die die Kinder außerhalb der Familie verbringen, wird nicht genutzt, dass sie sich entwickeln können.
Es gibt auch Hörer, die sozusagen die Schuld doch mehr und verstärkt bei den Eltern suchen. Die sagen, also Eltern würden doch auf eine grundsätzliche, fundamentale Art und Weise in der Erziehung ihrer Kinder versagen.
Also wir müssen weggehen von Schuld. Es bringt nichts zu sagen, die Eltern sind schuld, das Bildungswesen ist schuld, sondern wir müssen uns diesem Problem widmen. Ich bin Arzt und wir können die Kinder retten. Und das ist meine Aufgabe, deutlich zu machen, wo fehlt's und wo müssen wir gegenwirken.
Die letzte Mail, eine Hörerin schreibt, wir sollten sehr viel Geld mehr ausgeben für unsere Kinder und damit auch für Schule, Bildung und Erziehung. Dem stimmen Sie vermutlich zu.
Dem stimme ich zu, aber nur unter dem Aspekt der Bindung und Beziehung.
SWR1, Leute der Woche, jetzt mit Ricardo Lagos Andino. Andino kommt aus Honduras. Er war als Diplomat Botschafter in Deutschland und in Österreich. Und er hat als Politikwissenschaftler einen Lehrauftrag an der Universität Münster. Also hat ihn Nicole Köster nach der Lateinamerika-Konferenz gefragt, die Ende Mai in Berlin stattgefunden hat und an der als einziges lateinamerikanisches Land Venezuela nicht teilgenommen hat.
Ich würde das im Falle von der Konferenz in Berlin nicht Blockade nennen, sondern das nennt man Reziprozität. Das heißt, die deutsche Botschafter in Venezuela wurden von der venezolanischen Regierung ausgewiesen vor etwa 2, 3 Monaten. Und insofern im Sinne der Reziprozität, und so sind die diplomatischen Gepflogenheiten, wurde dann die Regierung von Venezuela nicht eingeladen. Die Position von der deutschen Regierung ist eine Position so ähnlich wie die von der Europäischen Union, nämlich in Venezuela keine militärische Intervention, keine Gewalt, freie Wahlen durch Dialog und durch Verhandlungen, durch eine friedliche Lösung wäre dann die Zukunft von Venezuela eventuell besser in kurzer Zeit.
Wie wird denn dann verhandelt, wenn es eben über nicht diese normalen Regeln der Diplomatie geht? Wird da im Hinterstübchen verhandelt? Wie sieht das aus?
Im Falle von der Opposition und von der Regierung von Maduro wurden die Verhandlungen vor etwa 4 Monaten im Geheim aufgenommen auf Kuba. Inzwischen wurden diese Verhandlungen bekannt durch die 2 Begegnungen im vorigen Monat in Norwegen, in Oslo. Es sind Verhandlungen auch angekündigt worden für nächste Woche. Nur die USA sind gegen diese Verhandlungen. Ansonsten sind alle Länder der Welt, Russland, China, Venezuela, die lateinamerikanischen Staaten, die Europäische Union, afrikanische Staaten etc., die Vereinten Nationen, sind für Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung für eine Lösung in Venezuela.
Wie wahrscheinlich ist denn eine Lösung?
Sehr schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wer wann was zugibt. Das heißt, die Opposition muss sich eben auf einen Kompromiss einlassen und die Regierung muss sich auch auf einen Kompromiss einlassen. Wie der Kompromiss am Ende aussieht, das kann man im Moment nicht sagen. Aber es soll eben eine Lösung sein, wo alle Beteiligten sich damit abfinden können.
Aber es geht ja auch im Hintergrund um viele mächtige Staaten. Russland und China sind die größten Gläubiger Venezuelas. Welche Rolle spielen diese beiden Staaten im Vergleich auch zu Amerika, die ja auch wieder eigene Interessen haben?
Alle 3 Mächte spielen eine große Rolle in ganz Lateinamerika. In einigen Ländern mehr, wie auf Kuba oder Venezuela, und in anderen Ländern weniger, wie zum Beispiel in Brasilien, wo dann ja schon klar ist, dass der neue Präsident von Brasilien sich eher an USA orientiert. Wobei eben aber andere Staaten wie Bolivien, Chile etc. gerne mit China oder Russland dann Handel treiben möchten, um nicht in Abhängigkeit zu geraten mit den USA. Im Falle von Venezuela sind China und Russland Waffenlieferanten, aber auch Lieferanten von Geld, von Finanzmitteln und sind also eine Art Schutzmacht in der internationalen Gemeinschaft für die Regierung von Venezuela. Die USA hätten am liebsten Russland und China raus aus Lateinamerika, vor allem weil sie verdrängt werden von den Absatzmärkten. Die US-Produkte sind etwas teurer verglichen mit den chinesischen Produkten. Und so haben dann viele kleine Länder wie Bolivien oder El Salvador großes Interesse, mit Kontinentalchina dann im Handel zu treiben und weniger dann mit den USA.
Die Welt scheint aus den Fugen zu sein. Wir haben politische, wirtschaftliche und soziale Verwerfungen auf allen Kontinenten. Wir haben die Digitalisierung und die Globalisierung und wir haben auch in Lateinamerika Länder, die in diesem Prozess Gewinner und Verlierer sind. Darüber hat sich in Leute Nicole Köster mit Ricardo Lagos Andino unterhalten, Diplomat und Politikwissenschaftler aus Honduras.
Die Globalisierung hat Vorteile und Nachteile. Für etwa 100 Länder der Welt sind ja mehr die Nachteile, die eine Rolle spielen. Aber für 80 Länder der Welt sind auch Vorteile da zu verzeichnen. Beispiele sind in Lateinamerika Chile, Uruguay, Panama, Costa Rica und Dominikanische Republik. Alle diese fünf Länder haben ihre Absatzmärkte diversifizieren können, haben ihre Wirtschafts- und Finanzen auch diversifiziert und somit eine neue Grundlage für die Entwicklung des Landes dann geschaffen. Die sind ja nicht mehr so stark abhängig von einem Land, nämlich von den USA oder von einem Produkt, wie im Falle von Chile von Kupfer, sondern die stehen jetzt mal auf mehreren Beinen und haben dann hohe Wachstumsrate und eine bessere Lage, soziale Lage der Bevölkerung im Allgemeinen, obwohl es immer noch Armut in all diesen Ländern gibt, aber weniger. Also Armutbekämpfung geschieht also auch durch wirtschaftliche Entwicklung und auch auf der Grundlage der Globalisierung. Im gegenseitigen Vorteil.
Was war die Grundlage, dass diese Länder es schaffen können?
Die Diversifizierung. Diversifizierung der Wirtschaft und der Finanzen. Das heißt, die haben ja mehrere Produkte, die jetzt produziert werden.
Unterschiedliche Wirtschaftszweige.
Genau. Und im Falle von Diversifizierung der Absatzmärkte. Chile exportiert 20% in die USA, 20% nach China, 20% in die Europäische Union etc. Das heißt, wenn China in der Krise ist, sind die Nachteile für Chile weniger, als wenn man abhängig ist nur von einem Markt und von einem Produkt.
98% der Exporte bei Venezuela betreffen Erdöl. Also wie müsste sich Venezuela aufstellen?
Auch diversifizieren. Venezuela hat also diese strukturelle Problematik, nämlich Abhängigkeit nur von Öl und von einem Produkt und von Exporten dieses Produktes. Wenn die Sanktionen jetzt mal kommen und gekommen sind seitens der USA, gerade gegen die Ölindustrie, dann leidet Venezuela und leidet die Bevölkerung viel mehr und viel stärker. Venezuela hat die Hausaufgaben nicht gemacht in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren und hat also dann die Mittel verschleudert in andere Programme und weniger in Investitionen des Landes. Und nun musste alles umgestellt werden. Die USA liefern nicht mehr Maschinen und Medikamente und Lebensmittel etc. Und die müssen jetzt mal kommen, auch Waffen aus China und aus Russland.
Aber um unabhängig zu werden, braucht es natürlich viel. Wie beurteilen Sie beispielsweise den Stellenwert der Korruption? Das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn wir jetzt bei Venezuela bleiben oder auch Kolumbien.
Bei der Korruption sind zwei Seiten. Es kann sein, dass eine westliche Firma aus einem Industrieland dann Schmiergeld zahlt, um einen Auftrag zu bekommen in einem Land wie Kolumbien oder wie Brasilien. Es ist auch, dass korrupte Funktionäre dazu beitragen, dass Armut entsteht, weil die Mittel dann verloren gehen für diesen Staat im Sinne von weniger Infrastruktur oder schlechter Infrastruktur oder Krankenhäuser, die nicht funktionieren oder Medikamente, die nicht geliefert werden, weil durch die Korruption eben das alles sozusagen sehr stark dann reduziert wird.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Ihr Fall ist ein Skandal und er hat die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. 8 Monate war die Neu-Ulmer Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu in einem Istanbuler Gefängnis inhaftiert. Kurz vor Weihnachten 2017 wurde sie nach massivem politischen und medialen Druck freigelassen. Seit einem knappen Jahr ist Meşale Tolu wieder in Deutschland und am Freitag war sie bei uns in SWR 1 Leute.
Aktuell läuft ein Verfahren gegen mich wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Dieses Verfahren läuft aber schon seit April 2017, seit dem Tag meiner Inhaftierung. Und es hat sich noch gar nichts getan. Der Prozess wird immer wieder vertagt.
Ja, ich habe gelesen, Oktober, ein
jetzt,
neuer Verhandlungstermin.
Genau. Also es ist leider so, dass diese juristischen Angelegenheiten der Türkei sehr lahm laufen. Also haben wir jetzt einen Termin erst nach 5 Monaten wieder.
Werden Sie da hinfahren oder ist Ihnen das auch als deutsche Staatsbürgerin, die Sie sind, zu riskant?
Natürlich ist es für jeden riskant, eigentlich in die Türkei einzureisen. Für mich ist das Risiko höher, weil ich auch jetzt ein Buch über diese staatliche Gewalt geschrieben habe. Aber ich wäge es immer wieder ab, wirklich. Vor jedem Prozess bespreche ich das mit meinen Anwälten und dann entscheiden wir.
Das Ganze ist in Ihrem Fall ja auch eine Art Familienproblem, weil Ihr Mann ein paar Wochen vor Ihnen in der Türkei verhaftet worden ist, auch im Gefängnis saß, jetzt aktuell wieder in Deutschland ist und aber zwischenzeitlich immer mal wieder in die Türkei geflogen ist.
Ja,
warum?
Mein Mann ist zu jedem Prozess gefahren, weil wir als Familie immer gesagt haben, wir wollen an den Prozessen teilnehmen. Es ist uns wichtig, dabei zu sein, nicht weil wir von einer türkischen Rechtsstaatlichkeit ausgehen, sondern weil wir einfach nicht wollen, dass diese Willkür ohne Beaufsichtigung, ohne Beobachtung weiterführt. Denn dann kann viel mehr passieren und wir wollen einfach ihnen auf die Finger schauen. Deswegen hat sich bisher immer mein Mann aufgeopfert. Doch zuletzt wurde ihm eben auch der Pass abgenommen und wir haben viele Behördengänge gehabt, bis wir diesen Pass zurückbekommen haben.
Dann gibt es noch Ihren inzwischen 4,5 Jahre alten Sohn Serkan, der sehr viel aushalten musste in seinen jungen Jahren. Also die Verhaftung der Mutter, da war er 2. Dann hatten Sie ihn ein paar Monate im Gefängnis, jetzt wieder Neu-Ulm. Aktuell ist er, glaube ich, im Kindergarten.
Ja, er ist im Kindergarten, genau.
Hat er das alles psychisch gut überstanden? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, die erste Zeit war sehr schwer, weil er dachte, ich habe ihn verlassen. Und da sind natürlich Trennungsängste und andere Symptome aufgetaucht. Die sind in der Türkei auch nicht verschwunden. Wir haben es eigentlich jede Nacht gespürt, wenn er unruhig geschlafen hat. Er hat sich einfach nicht mehr sicher gefühlt, genau wie wir. Also ich denke, viele Menschen schlafen nachts unruhig, wenn sie in der Türkei sind und wissen, dass die Türkei berühmt für ihre Nachtrazzien sind.
Okay.
Aber seit wir in Deutschland sind, ist eigentlich Serkan sehr wohl, gesund und fröhlich. Ich glaube, er hat einfach diese Sicherheit wieder gewonnen.
Spricht er drüber?
Nein, gar nicht mehr eigentlich. Okay. Und ich glaube, er erinnert sich auch an vieles gar nicht mehr.
Schreckt er manchmal nachts hoch und Sie würden nicht, das als Albtraum
nein,
interpretieren?
Also
nicht.
Wenn, dann sind es diese normalen Nachtschrecken von Kindern in diesem Alter, aber nicht verbunden mit diesem Trauma, was er erlebt hat.
8 Monate saß Meşale Tolu im Frauengefängnis von Istanbul wegen angeblicher Verbreitung von Terrorpropaganda. In dieser Zeit sind in Deutschland viele Menschen für sie und für ihre Freilassung auf die Straße gegangen.
Im Gefängnis habe ich alles sehr verzögert mitbekommen. Also ich habe schon immer wieder Nachrichten durch die konsularischen Mitarbeiter und durch meine Anwälte erfahren. Aber natürlich erst so 2 Monate später, nachdem etwas geschehen ist. Aber es hat mich natürlich sehr auch umgeworfen, dass meine Schule zum Beispiel, das alte Gymnasium, an dem ich war, plötzlich eine Petition rausgegeben hat, dass meine Lehrerin direkt an den damaligen Außenminister Sigmar Gabriel auch einen Brief geschrieben hat und dieser sogar beantwortet wurde. Also es ist sehr viel geschehen in dieser Zeit und ich habe immer verzögert und immer mit etwas zeitlichem Abstand dann von diesen Aktionen mitbekommen. Es war natürlich aber sehr stärkend für mich.
Das hat Hoffnung und Mut gemacht.
Auf
dann
jeden
in so
Fall.
Einer Situation.
Also zu wissen, dass man nicht vergessen ist und dass sich Menschen um sie kümmern, um ihre Freilassung kümmern, ist natürlich ein riesen Hoffnungsschimmer gewesen.
Diese Online-Petition, war das Ihre frühere Sportlehrerin?
Genau, meine Sportlehrerin Angelika Lanninger, die dann diese Petition gestartet hat und in wenigen Tagen hatten sie dann über 100.000 Unterschriften und die hat sich dann natürlich vermehrt, diese Unterschriftenaktion.
Wie haben Sie die mediale Berichterstattung und die mediale Unterstützung wahrgenommen?
Ich habe immer wieder Auszüge aus der Presse zusammengefasst bekommen von den konsularischen Mitarbeitern und auch die Pressekonferenzen auf Bundesebene wurden mir immer ausgedruckt mitgebracht. Aber wie gesagt, also ich habe immer einen ganzen Stapel Blätter bekommen und musste sie dann dort lesen, weil ich sie dann nicht mit reinnehmen durfte ins Gefängnis. Von daher war das immer so ein kurzer Auszug. Also ich habe immer viele Sachen überblättert und angeschaut, aber ich habe natürlich gesehen, dass die Öffentlichkeit sehr groß mitgemacht hat, dass das alles berichtet.
Verbunden dann auch mit dem Gefühl, solange über einen berichtet wird, ist nicht alles verloren.
Solange über mich geschrieben wird, bin ich noch da und wissen die Menschen, dass ich in Haft bin, dass ich nicht in dieser Zelle vergessen werde. Und das ist natürlich sehr wichtig für jemanden, der inhaftiert ist.
Wie ist Ihre Familie aus der ganzen Geschichte rausgekommen?
Meine Familie ist sehr froh, aber übervorsichtig natürlich. Inzwischen ist es so, dass sie viel, viel mehr über die Risiken nachdenken. Die Ängste sind natürlich größer geworden. weil wenn man einmal so etwas erlebt hat, ist man nicht mehr unbekümmert, sondern nimmt sehr viel mit aus dieser Zeit. Aber wir versuchen das natürlich zusammen auch
zu verarbeiten. Und für Ihren Vater war es natürlich auch eine schwierige Zeit. Sie sind die jüngste Tochter und dann gibt es noch das kleine Enkelkind und dann passiert sowas.
Ja, es war für meinen Vater auch seelisch schwer, weil ich bin die jüngste von den Kindern. Ich habe keine Mutter. Meine Mutter ist verstorben, als ich noch sehr jung war. Und die Angst war einfach, dass sich diese Geschichte wiederholt. Dass ich ohne Mutter aufgewachsen bin und dass mein Sohn wahrscheinlich ohne Mutter aufwachsen muss. Und das hat natürlich die ganze Familie seelisch belastet.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Das Bild war eine astronomische Sensation und die Wissenschaftler schwärmten von einem epochalen Ereignis. Vor etwas mehr als zwei Monaten, am 10. April, wurde das erste Foto eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Und deshalb war am Donnerstag Silke Britzen zu Gast bei Nicole Köster, eine Frau, die sich als Astrophysikerin an der Universität Heidelberg mit schwarzen Löchern beschäftigt.
Die Daten sind im April 2017 aufgenommen worden und seitdem wurde an der Auswertung dieser Daten gearbeitet. Und so richtig haben wir das Bild ab August gemacht. Das heißt, das war für uns, oder das war für mich der entscheidende Moment. Zu sehen, da ist was in dem Bild drin, das hatten wir noch nie. Und ich habe zuerst gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, als da dieser dunkle Teil, der nicht hell werden wurde in der Karte. Und ich habe versucht, mit verschiedenen Wegen den Teil doch noch hell zu bekommen. Aber der wollte beim besten Willen nicht hell werden, bis ich da mal geschaltet habe und gedacht habe, mein Gott, das ist es. Das ist das, wonach wir immer gesucht haben. Das muss der Schatten des Schwarzen Lochs sein. Und das war ein wahnsinnig toller Moment.
Was macht Sie denn da so sicher, dass das tatsächlich der Schatten des Schwarzen Lochs ist?
Ja, ist eine gute Frage. Wir haben es natürlich getestet. Wir hatten auch 4 verschiedene Teams weltweit. Also waren wirklich an diesem ganzen Projekt waren mehr als 200 Wissenschaftler aus 59 Instituten und 18 Ländern beteiligt. Also eine riesen Kollaboration und auch eine Wahnsinnsfreude, mit den allen zu arbeiten. Und als wir die ersten Bilder gemacht hatten, und es sah so aus, als wenn das konsistent wäre mit dem, was wir erwartet hatten, wurden jede Menge Tests gemacht. Also die Bilder wurden nochmal durch die verschiedenen Algorithmen gejagt. Man hat alles, jeden Datenpunkt quasi nochmal mehrfach umgedreht und geguckt, ob das wirklich das Ergebnis ist. Dann wurde es mit Modellrechnungen verglichen, mit synthetischen Bildern von schwarzen Löchern. Aber es blieb ein sehr, sehr robustes Ergebnis, also ein heller Ring um eine dunkle Region. Und also wir waren alle begeistert, alle Teams, dass das rausgekommen ist.
Und Sie sagen, schwarze Löcher könnten der Schlüssel zu einer neuen Physik sein. Inwiefern?
Also unser Universum, alles auf großen Skalen, was mit Gravitation zu tun hat, wird beschrieben durch Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. So, wie Planeten, Galaxien sich bewegen. So, und das gilt bis zu diesem Rand von einem schwarzen Loch, also bis zu diesem Ereignishorizont, kann man sich wie so eine Sphäre um das schwarze Loch vorstellen. Bis dahin gilt Einstein. Und dahinter nicht mehr. Das heißt, wir wissen nicht, welche Physik, welche Gesetze hinter dem Horizont quasi ein schwarzes Loch beschreiben. Wir haben noch keine komplette physikalische Erklärung von schwarzen Löchern. Und das heißt, hinter dem Horizont geht's weiter. Und dann ist die Frage, wie? Welche Physik brauchen wir? Also es wird überlegt, ob es die Quantenphysik sein könnte oder eine Kombination aus Quantenphysik und allgemeiner Relativitätstheorie, einer sogenannten Quantengravitation, aber es gibt's noch nicht. Also es ist immer noch spannend, auch wenn wir jetzt dieses Foto gesehen haben und wir sind alle begeistert davon, aber die Frage ist, wie geht's weiter?
Frau Britzen hält Vorlesungen an der Universität Heidelberg. Sie forscht am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und sie ist eine absolute Expertin für die zurzeit unfassbar angesagten schwarzen Löcher.
Also es ist nicht so, dass die schwarzen Löcher jetzt wie so ein Staubsauger durch das Universum wischen oder saugen. Es ist eher umgedreht recht schwierig, ein schwarzes Loch zu füttern. Also die Materie muss sehr nah herangebracht werden. Ich spreche immer von Catering. Also Materie muss in die Nähe des schwarzen Lochs gebracht werden, damit sie dann in Richtung Ereignishorizont und reinfallen kann in das schwarze Loch. Und Also die Wirkung des Schwarzen Lochs fällt relativ schnell ab mit 1 durch R². Also das ist auch der Grund, warum wir so nah dran mussten, um dann den Bild des Schattens des Schwarzen Lochs zu bekommen. Aber da ist noch ein anderer Aspekt bei dieser Frage, den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also alles, was in die Nähe kommt, fällt ins Schwarze Loch rein. Aber mit der Zeit ist dann nicht mehr so viel in der Umgebung vom Schwarzen Loch. Es ist dann leergeräumt so. Und die Wirkung geht nicht weiter nach außen. Das heißt, man braucht eigentlich Mechanismen, die wieder Catering machen und wieder von außen Bereichen der Galaxien wieder was nach innen bringen.
Da bräuchte man doch den Staubsauger.
Das funktioniert anders. Wir denken, dass das über Galaxienkollisionen funktioniert. Also Galaxien im Universum kollidieren miteinander und in dem Zusammenhang kann dann quasi neues Material in Richtung nach innen zum Schwarzen Loch gebracht werden. Jetzt gibt es aber mit der Entdeckung der dunklen Energie, dass unser Universum beschleunigt, expandiert, es wird immer größer, wird es immer unwahrscheinlicher, dass Galaxien miteinander kollidieren. Von daher kommt auch nicht mehr so viel Material nach innen. Schwarze Löcher werden nicht mehr so viel gefüttert. Es gibt auch weniger Sternentstehung, weil die entsteht auch dadurch. Das heißt, wenn das Universum immer weiter expandiert, wird es immer größer und kühler. Und was dann übrig bleibt, sind auch die schwarzen Löcher. Also nicht ein schwarzes Loch, aber dann viele schwarze Löcher.
Aber lässt sich überhaupt sagen, von wie vielen schwarzen Löchern man reden muss? Wie viele gibt's davon?
Also es gibt sehr viele und die aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht dabei. Aber es gibt ja schwarze Löcher in unterschiedlichen Klassen, Gewichtsklassen sozusagen. Sie wissen vielleicht von, oder ganz sicher von den Gravitationswellen, die man detektiert hat, die ausgesandt werden, wenn schwarze Löcher miteinander kollidieren. Und da sprechen wir von den stellaren schwarzen Löchern, also Massen 20, 30 Sonnenmassen. Davon gibt es ganz viele, weil die können im Ende oder im Endstadium eines Sterns entstehen. Also wenn der Stern nicht mehr selber Energie produziert, kann er unter der eigenen Schwerkraft kollabieren in ein schwarzes Loch. Wir haben ganz viele Sterne, Milliarden von Sternen allein in unserer eigenen Galaxie. Also da entstehen dann auch viele von diesen stellaren schwarzen Löchern.
Die Supermassive gibt es dann auch,
ja,
noch, ne?
Die Monster schwarzen Löcher, mit denen wir, an denen wir forschen, mit Millionen bis Milliarden Sonnenmassen, die gibt es weniger, aber die vermuten wir immer in den Zentren der Galaxien. Also das dicke schwarze Loch sitzt im Zentrum einer Galaxie.
Eins gehört. SWR 1.